willkommen zu Fokus International bei Radio Dreieckland. Pünktlich zum Sommer hat sich die Redaktion Vera bei Radio Loro kritisch mit dem Thema Tourismus auseinandergesetzt, aus verschiedenen Blickwinkeln.
Jetzt hören wir einen Beitrag von Anna. Sie hat einen Text über die Arbeitssituation von Saisonarbeitskräften im Tourismus, besonders in Georgien, geschrieben. Anna kommt selbst aus Georgien und hat deshalb darauf Bezug genommen.
Imagine working in one of the world's most beautiful locations surrounded by tourists on holiday.
Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten an einem der schönsten Orte der Welt, umgeben von UrlauberInnen, doch zugleich konfrontiert mit der harten Realität von Arbeitsunsicherheit und schlechten Arbeitsbedingungen. Dies ist der Alltag vieler ArbeiterInnen in der Tourismusbranche. Die Tourismusindustrie ist ein wesentlicher Bestandteil der globalen Wirtschaft. Sie generiert Milliarden Umsatz und bietet Millionen Menschen Arbeit. Dennoch kämpft die Belegschaft dieser blühenden Branche oft mit unzureichenden Rechten und Schutzmaßnahmen. Das Arbeiten in touristischen Gebieten, besonders in saisonalen Jobs, ist für mich nichts Neues. Ich komme aus Georgien, wo viele Regionen vom Tourismus- und Dienstleistungssektor abhängig sind. Doch das bedeutet nicht, dass die Arbeitsbedingungen gut sind. Basierend auf meinen negativen Erfahrungen in Georgien habe ich durch Recherchen festgestellt, dass viele dieser Probleme weltweit ähnlich sind. Typische Probleme sind niedrige Löhne, lange Arbeitszeiten und mangelnde Arbeitsplatzsicherheit. Ein zusätzliches Problem für Einheimische sind die hohen Lebenshaltungskosten in touristischen Gebieten. Die Preise sind oft für TouristInnen, nicht für Einheimische festgesetzt, was viele BewohnerInnen dazu zwingt, harte, wenig geschätzte Jobs im Tourismus anzunehmen, um über die Runden zu kommen. Diese Probleme verschärfen sich bei saisonaler Beschäftigung. Saisonarbeiterinnen, die während der Hochsaison im Tourismus beschäftigt sind, spielen eine entscheidende Rolle in dieser Branche. Trotz ihrer Bedeutung stehen diese Arbeiterinnen oft vor einzigartigen Herausforderungen, die ihre Rechte und ihr Wohlbefinden untergraben. Typische saisonale Arbeit bedeutet, eine unglaubliche Anzahl von Schichten für geringe Bezahlung zu leisten. Im Gegensatz zu anderen ArbeitnehmerInnen erhalten sie aufgrund der temporären Natur ihrer Beschäftigung oft weder Krankenversicherung noch andere Leistungen. Obwohl Unternehmen oft Unterkünfte bereitstellen, sind diese meist unzureichend. Als Beispiel: Als ich als Kellnerin während einer Weltmeisterschaft in einem Hotel arbeitete, hatten wir nur Gemeinschaftszimmer zum Schlafen, da wir 2 Schichten am Tag arbeiteten. Auch die Verpflegung kann ein Problem sein, da sie oft schlecht verwaltet wird. Ein sichtbares Beispiel dafür, welche Rechte saisonale ArbeiterInnen für ihre Arbeit opfern, ist der Verlust ihres Stimmrechts bei Wahlen. Seit Jahren arbeiten etwa 250.000 GriechInnen als SaisonarbeiterInnen auf den griechischen Inseln und verpassen so die Möglichkeit, zur Wahl zu gehen. Dies verdeutlicht den Umfang der Opfer, die diese ArbeiterInnen für ihre Beschäftigung bringen.
Because workers don't have contract with employers, they are more vulnerable to exploitation. Without a contract, it's nearly impossible to advocate your overworked hours or to address issues related to salary or management.
Da die ArbeiterInnen keine Verträge mit ihren ArbeitgeberInnen haben, sind sie anfälliger für Ausbeutung. Ohne Vertrag ist es nahezu unmöglich, für Arbeitszeiten zu kämpfen oder Probleme bezüglich Gehalt und Management anzugehen. Wenn man mittendrin steckt, fühlt man sich oft hilflos, da sich niemand um die grundlegenden Bedürfnisse der ArbeiterInnen kümmert, wie Essen, Unterkunft, Versicherung oder sichere Arbeitsbedingungen. Tourismusunternehmen suchen oft ausländische SaisonarbeiterInnen, da Einheimische diese Jobs aufgrund der harten Bedingungen nicht übernehmen möchten. Jedoch ist der Visaprozess für ausländische ArbeiterInnen für beide Seiten komplex und herausfordernd. In vielen Ländern wird der Tourismussektor von einem Flickenteppich an Regelungen regiert, die oft nicht ausreichen, um die ArbeiterInnen angemessen zu schützen. Die Herausforderungen der saisonalen ArbeiterInnen im Tourismus sind nur ein Teil dieser einflussreichen Branche, die unsere Welt in vielerlei Hinsicht beeinflusst. von Arbeitsunsicherheiten bis hin zu unzureichendem Schutz, diese Herausforderungen benötigen Aufmerksamkeit. Für die Zukunft ist es wichtig, dass Regierungen, ArbeitgeberInnen und Interessensgruppen zusammenarbeiten, um faire Behandlung und bessere Bedingungen für alle Beschäftigten im Tourismus zu gewährleisten.
Januar 2018. Kein Wasser, Kapstandsangst vor dem Tag Null.
Dezember 2019. Wegen Hotelpools. Touristen stürzen Bali in Wasserkrise.
Juli 2020. Im Edersee wird das Wasser knapp. Füllstand unter 50%.
Juli 2021. Zwischen Touristen, ökologischer Landwirtschaft und Wasserknappheit. Der Paarsteiner See bei Everswalde.
Juli 2022. Urlaub. Wie Touristen den Wassermangel in Italien verschärfen.
Juni 2023. Spanien. Tourismus verbraucht mehr Wasser als Einwohnerinnen.
April 2024. Griechenland. Wassermangel bedroht Inseln. Urlauber Teil des Problems.
Pünktlich zum Beginn der Urlaubssaison thematisieren jedes Jahr aufs Neue diverse Artikel und Berichte die auftretenden Probleme von Wasserknappheit in beliebten Urlaubsländern. Urlaubsländern wie beispielsweise Spanien, Südafrika, Indien oder Griechenland. Also alles Länder, die ohnehin mit Wasserknappheit zu kämpfen haben oder in denen Wasserverschwendung und Verunreinigung durch mangelnde technische Voraussetzungen begünstigt werden. Einen großen Beitrag zu Wasserkonflikten bis hin zu Wassermangel ist dem Tourismussektor zuzuschreiben. Es folgt ein Beitrag zur Wassernutzung im Tourismuskontext und warum ein Paradiesurlaub ungewünschte Folgen für die lokale Bevölkerung haben kann. Zitat: Eine Bootsfahrt auf den Backwaters von Kerala könnte der krönende Höhepunkt Ihrer Indienreise werden. Gönnen Sie sich 3 Tage Zeit zum Entspannen und lassen Sie das exotische Leben Südindiens an sich vorüberziehen. Das faszinierende Labyrinth von Kanälen, Flüssen, Bächen und Seen wird vom Meer und den Bergen eingerahmt. Es erwartet Sie ständig neue Ausblicke. Undurchdringlicher Dschungel, grüne Reisfelder, schmucke Häuser, Farmen, Moscheen, Kirchen und Tempel. Das Alltagsleben der Bewohner des Backwaters können Sie ganz hautnah erleben. Zitat Ende. So lautet eine Reisebeschreibung von Colibri Travels, ein Anbieter unter vielen, die eine Tour mit dem Hausboot auf den Backwaters von Kerala in Indien anpreisen. Kostenpunkt für 2 Nächte, ca. 300 Euro pro Person. Klingt traumhaft? Für die lokale Bevölkerung kann dieser krönende Höhepunkt ernstzunehmende Folgen für ihre Wasserversorgung haben. Die Vielzahl der luxuriös ausgestatteten Hausboote belasten das Wasser mit Motoröl, Abwässern und Abfällen, was zu einer Verschlechterung der Wasserqualität führt, sowie Fisch- und Garnelenbestände bedroht. Dies geht aus einem Bericht von Tourism Concern im Jahr 2012 hervor. Es zeigt, dass Tourismus für einige profitabel sein kann und ihren Lebensunterhalt sichert und gleichzeitig die Lebensgrundlage vieler lokaler Gemeinden gefährdet. Helen Jennings erläuterte 2017 in dem Handbuch Transforming Tourism folgende Wassernutzungsprobleme, die mit Tourismus einhergehen können: die Aneignung öffentlicher Wasservorräte, die übermäßige Ausbeutung von Grundwasserleitern, die einhergehende Absenkung des Grundwasserspiegels und die Verunreinigung von Süßwasser durch Salzwasser und Abwässer. Dabei ist Wasser laut den Vereinten Nationen ein Menschenrecht. Das 6. Ziel für nachhaltige Entwicklung, auch als Sustainable Development Goals bekannt, lautet: Alle Menschen sollen einen Zugang zu einwandfreiem und bezahlbarem Trinkwasser haben. Alle Menschen sollen Zugang zu einer angemessenen und gerechten Sanitärversorgung sowie Hygiene erhalten. Ein ambitioniertes Ziel angesichts der traurigen Zahlen. Laut dem UN-Weltwasserbericht von 2023 haben nach wie vor 2 Milliarden Menschen weiter keinen Zugang zu sicherer Trinkwasserversorgung und 3,6 Milliarden Menschen keinen Zugang zu einer sicheren Abwasserentsorgung. Dass die Klimakrise und ihre Folgen die Wasserversorgungslage verschärfen, und zwar unterschiedlich stark für unterschiedliche Länder und Bevölkerungsschichten, wird bereits deutlich. Dass sich dies auch auf den Tourismussektor auswirkt und auch hier Länder unterschiedlich stark betroffen sein werden, geht auch aus einem Paper von Scott et al. Von 2019 mit dem Titel Global Tourism Vulnerability to Climate Change hervor. Demnach zeigen laut dem Paper vor allem Kontinente und Regionen wie Afrika, der Nahe Osten, Südasien und kleinen Inselentwicklungsstaaten die größte Anfälligkeit für Klimawandelfolgen auf den Tourismussektor. In diesen Regionen befinden sich gleichzeitig auch Länder, in denen Tourismus den größten Anteil des Bruttoinlandsprodukts ausmacht und wo erwartet wird, dass der Tourismussektor am stärksten wächst. Probleme wie Wasserkonflikte und Verteilungsungleichheit sind hier vorprogrammiert, sofern keine nachhaltigen Gegenmaßnahmen getroffen werden.
Wasser als Lebensgrundlage sollte eigentlich selbstverständlich für alle Menschen verfügbar sein und gerecht verteilt werden. Für uns in Deutschland scheint dies bisher tatsächlich eine Selbstverständlichkeit zu sein, da Mensch meinen könnte, Wasser wäre hier zu Fülle verfügbar. Ein Grund, sich nochmal die Zahlen anzuschauen, um ein Gefühl für unseren Wasserverbrauch zu bekommen. Zur Erinnerung. Ozeane halten etwa 97% des Wassers auf der Erde. Von den restlichen 3% stehen uns nur 0,5% als Frischwasser zur Verfügung. Die restlichen 2,5% sind nicht erreichbares Süßwasser in Gletschern und im Untergrund. Wasser kann hinsichtlich seiner Qualität unterteilt werden. Etwa in blaues Wasser, also das Wasser, was dem Grundwasser und den Oberflächengewässern für Haushalte, Bewässerung, Produktherstellung und für die Industrie entzogen wird. In braunes oder schwarzes Wasser, dem Abwasser. In graues Wasser, das zum Beispiel durch Pestizide oder Düngemittel so stark verunreinigt ist, dass es unbrauchbar für die Wiederverwendung wird. Und in virtuelles Wasser, das versteckte Wasser, das bei der Herstellung eines Produktes anfällt. In Deutschland nutzt jeder Mensch pro Kopf und Tag, laut Statistischem Bundesamt, durchschnittlich 128 Liter Wasser. Der Wasserverbrauch auf Reisen ist allerdings wesentlich höher. In der Tourismusbranche spielt Wasser eine entscheidende Rolle. Große Pools, schöne Begrünung, der saftige Golfrasen und der Jacuzzi in der Luxus-Suite. Mit steigenden Ansprüchen der UrlauberInnen steigt auch der Wasserverbrauch. Und meistens in Regionen, die ohnehin mit Wasserknappheit zu kämpfen haben. Dies führt zu Verteilungskonflikten und meistens zieht die lokale Bevölkerung den Kürzeren. So ist laut der World Tourism Organization Wasserverbrauch eines Touristen doppelt bis dreifach so hoch wie der eines Anwohners. Zum Beispiel verbrauchen UrlauberInnen auf Mallorca täglich ca. 250 bis 400 Liter Trinkwasser pro Kopf. Dagegen liegt der Pro-Kopf-Verbrauch in ländlichen Gemeinden auf Mallorca bei weit unter 100 Litern. Im bei Reisenden beliebten Bundesstaat Goa in Indien ist der Unterschied sogar noch eklatanter. Gäste in Luxushotels verbrauchen pro Tag bis zu 1785 Litern, während der Bevölkerung nur noch 14 Litern pro Kopf bleiben. Rechnen wir auch das virtuelle Wasser mit ein, so liegt der Wasserverbrauch von Reisenden pro Kopf und Tag bei durchschnittlich 6.575 Litern.
Marie, dann berichte mal weiter, was du so rausgefunden hast über den Zusammenhang zwischen Wasserverbrauch und Tourismus.
Die ungleiche Verteilung von Wasser wird zum Teil von der Politik gebilligt, weil für viele Hauptreiseregionen der Tourismus den wichtigsten Wirtschaftssektor darstellt und Wasser eine wichtige Ressource im Tourismus ist. Viele Dienstleistungen für Touristen sind im hohen Maße von Wasser abhängig. Leider kommen die Gewinne oft nicht der lokalen Bevölkerung zugute. Im Gegenteil. Oft tragen diese die Kosten und konkurrieren mit Luxushotels, Ferieneinkünften, Vergnügungsparks, Golfplätzen und weiteren um ihre Wasserversorgung. So wird Tourismus in einigen Ländern ein Spiegel der Ungleichverteilung von Ressourcen. Ganz nach dem Motto, im großen Pool geht auch die Gerechtigkeit baden, berichtet Tourism Watch im Jahr 2022 von der ungerechten Wasserverteilung in Kapstadt, Südafrika. Während einer Dürreperiode in den Jahren 2016 bis 2018 wurden für viele BewohnerInnen, primär aus ArbeiterInnenvierteln, die Wasserversorgung rationiert. Sie mussten morgens Schlange stehen, um an Wasser zu kommen, während in reicheren Gegenden und touristischen Einrichtungen der Wasserverbrauch für eine längere Zeit noch unverändert blieb. Denn den Tourismussektor zu beschränken, hätte zu große Folgen für die ökonomische Entwicklung des Landes, erklärt Dr. Anthony Turton, Professor für Environmental Management an der University of Free State in South Africa. Letztendlich ist Kapstadt 2018 ganz knapp am völligen Versiegen des Wassers vorbeigeschrammt. Die Ursachen waren vordergründig mangelnder Regen, aber eben auch zu wenig Investitionen in solide Leitungen und Wasserspeicher. Laut Helen Jennings geht es bei Wasserknappheit selten um ein völliges Fehlen, sondern viel häufiger um eine missbräuchliche Verwendung. So wie im schon genannten Bundesstaat Goa in Indien, das als populäres Reiseziel durch fehlende Verwaltung mit großen Wasserproblemen zu kämpfen hat. Eine Vielzahl an Luxusressorts strapazieren die Frischwasserressourcen und die Infrastruktur. Sie führten zur Privatisierung von Stränden und Brunnen und zur Verschmutzung von Flüssen und dem Grundwasser. Das gefährdet in allererster Linie die Bevölkerung, aber auch die touristische Zukunft des Bundesstaates. Doch wir müssen gar nicht so weit schauen, wenn es um Ambivalenzen von Tourismus geht. Wie aktuell in den Nachrichten zu lesen ist, wird im zweitbeliebtesten Urlaubsland der Welt, Spanien, gegen den Massentourismus, etwa auf Mallorca und den Kanaren in Malaga oder Cadiz, demonstriert. Un turista más, una vecina menos. Ein Tourist mehr, ein Nachbar weniger, steht auf den Demoschildern und thematisiert die Verknappung des Wohnraumes, zum Beispiel durch Ferienwohnungen. Tatsächlich wird die Bevölkerung oft aus Urlaubsorten verdrängt, weil sie sich die steigenden Immobilienpreise nicht mehr leisten kann. Dazu Fotos von Hauswänden, auf denen Tourists go home gesprayt wurde. Die Demonstrierenden sprechen von einer Invasion der UrlauberInnen, was durch die 85 Millionen ausländischen Touristen im Jahr 2023 eine verständliche Klage ist. Mit dieser großen Anzahl an UrlauberInnen jedes Jahr steigt auch die Umweltbelastung und der Wasserverbrauch. Demonstrierende auf Mallorca im April 2024 forderten Maßnahmen zur Begrenzung des Wasserverbrauchs im Tourismussektor und eine gerechte Verteilung der Ressource. Nicht nur die Bevölkerung sollte sparsam mit der Wasserverwendung umgehen müssen. Wie aus einem Beitrag der Tagesschau vom 30. Juni auch diesen Jahres hervorgeht, steigen nicht nur die absoluten Tourismuszahlen, sondern vor allem der Luxustourismus boomt und das führt zu einem stärkeren Wasserverbrauch. Wie bereits oben schon genannt, liegt der durchschnittliche Wasserverbrauch eines Gastes bei 250 bis 400 Liter Wasser, sofern dieser in einem 3- bis 4-Sterne-Hotel unterkommt. Bei einem 5-Sterne-Hotel jedoch mit großem Garten- und Spa-Bereich liegt der Wasserverbrauch schon bei 600 bis 800 Litern. Mancherorts verbraucht der Tourismus bis zu 65% des verfügbaren Wassers. Am Rio Guadaíza bei Marbella, Spanien, wird der Trade-off zwischen wirtschaftlichem Erfolg und einer gerechten Wasserverteilung deutlich. Der Umweltberater Javier de Luis beklagt, Zitat, etwas weiter flussabwärts ist der Fluss komplett ausgetrocknet und das natürliche Flussbett, das dieser Fluss haben sollte, um das Leben im Wasser und die Artenvielfalt zu erhalten, verschwindet. Und das, weil für Golfplatzbesitzer das Wasser aus dem Fluss billiger ist als aufbereitetes Wasser. Zitat Ende. Eine Mehrheit, um dagegen vorzugehen, gibt es nicht, da viele wirtschaftlich von den Golfplätzen profitieren. Andere europäische Länder, allen voran Italien, aber auch Frankreich, Polen und Portugal, hatten in den letzten Jahren ebenfalls mit Dürre und Wasserknappheit zu kämpfen. Aber auch an der mecklenburgischen Ostseeküste, mit jährlich 2,3 Millionen UrlauberInnen, wird davon ausgegangen, dass, Zitat, infolge des Klimawandels langfristig die Erneuerungsrate der Grundwasservorkommen abnehmen wird. Die Auswirkungen werden auf den Inseln stärker als im Binnenland sein. Regionale Trinkwasserversorgungsprobleme können zukünftig nicht ausgeschlossen werden. Diese Einschätzung stammt aus einer Anfrage an den Landtag von Mecklenburg-Vorpommern aus dem Jahr 2019. Es wird immer deutlicher, dass ein Umdenken des Wasserumgangs notwendig ist, dass Wasser unter UrlauberInnen als die wertvolle Ressource erkannt werden muss, die sie ist, und dass Sparmaßnahmen ergriffen werden müssen. Von allen. Extremwetterereignisse wie Dürreperioden oder extreme Regenfälle werden klimawandelbedingt häufiger und verschärft auftreten. Die damit einhergehende Problematik der Wasserknappheit wird vielerorts durch intensive Landwirtschaft, Eingriffe in natürliche Ökosysteme, mangelnde Wartung von Wasserleitungen, fehlende Wasserspeicher, Verschmutzung von Wasserressourcen und dem Tourismus gesteigert. Es ist daher umso wichtiger, einen nachhaltigen und gerechten Umgang mit Wasser zu finden. Auch die Tourismusbranche trägt hier eine große Verantwortung. Die gute Nachricht ist, dass die Probleme an einigen Orten bereits erkannt wurden und dass Gegenmaßnahmen getroffen werden. Betroffene und ungerecht behandelte Menschen schließen sich zusammen und protestieren für ihre Rechte. Es folgt ein Beitrag von Lena. Sie hat sich die Frage gestellt, welche Folgen der Tourismus für indigene Gemeinschaften hat, und sie hat sich näher mit den Perspektiven einiger indigener InteressenvertreterInnen beschäftigt.
Laut der UN-Welttourismusorganisation hat sich der internationale Tourismus von 2009 bis 2019, also in 10 Jahren, mehr als verdoppelt. Im Jahr 2019 wurden 1,4 Milliarden Reisende gezählt. Im Jahr 2000 fanden 30 Mal so viele Auslandsreisen statt wie 1950.
The UNWTO is that they support mass tourism in a way that we don't care for. You know, the more people who are traveling, the better that UNWTO likes it.
Die UNWTO unterstützt Massentourismus auf eine Art, die wir nicht gutheißen. Je mehr Menschen reisen, desto mehr mag es die UNWTO. Sie hören gerne von den Millionen an Reisenden da draußen, aber das ist nicht das Beste für die Branche. Man kann nicht so exponentiell wachsen, ohne etwas zu zerstören. Entweder die Kulturen oder die Landschaften oder die Wasserwege.
Das war Ben Sherman von den Lakota, einer indigenen Gruppe in Nordamerika. Er ist Sprecher der World Indigenous Tourism Alliance. In einem Interview mit dem Indigenous Rights Radio hat er vor 3 Jahren über die Rolle von Tourismus für indigene Gemeinschaften gesprochen. Das Indigenous Rights Radio ist ein Radioprogramm von und für Indigene, um über gemeinsame Herausforderungen und Rechte zu informieren. Ich werde im folgenden Beitrag oft den Begriff globaler Süden und Norden benutzen. Deshalb möchte ich zunächst erklären, was sie bedeuten. Die Begriffe globaler Süden und globaler Norden beschreiben globale Machtverhältnisse, die während des Kolonialismus entstanden sind. Mit Norden und Süden ist nur zum Teil die geografische Lage gemeint. Es geht vor allem um die gesellschaftliche, politische und ökonomische Position. Regionen im globalen Süden sind im globalen Machtgefälle immer noch benachteiligt. Sie wurden und werden gezwungen, sich in ein kapitalistisches Wirtschafts- und Gesellschaftssystem einzuordnen. Wirtschaftlich werden sie oft ausgebeutet. Länder im globalen Norden sind hingegen privilegiert. 2019 reisten 14% der deutschen UrlauberInnen in Länder des globalen Südens, das heißt jede siebte deutsche Person. Mehr als die Hälfte der Deutschen hat schon einmal im globalen Süden Urlaub gemacht. Menschen, die dorthin reisen, haben oft einen hohen Bildungsstand und ein hohes Einkommen. Die Welthandelsorganisation schätzt die globalen Einnahmen der Tourismusbranche auf 1,7 Billionen US-Dollar jährlich. Für jedes dritte Land im globalen Süden ist der Tourismus die Haupteinnahmequelle. In 27 der ärmsten Länder des globalen Südens trägt er über 5% zum Nationaleinkommen bei.
Tourism is one of the largest industries in the world. One out of every 10 jobs in the whole world is in the tourism industry. And
Der Tourismus ist einer der größten Wirtschaftszweige der Welt. Einer von 10 Arbeitsplätzen weltweit ist in der Tourismusbranche. Und ich glaube, 30% der weltweiten Einnahmen stammen aus dem Tourismus. Es ist also ein sehr lukrativer Bereich, in dem man sich engagieren kann, wenn es überhaupt möglich ist, dies zu tun. Aber es ist nicht die einfachste Sache der Welt für indigene Völker, sich hier zu engagieren. Die Tourismusindustrie wird im Wesentlichen von einer mächtigen Infrastruktur kontrolliert, die nicht aus indigenen Völkern besteht.
Weltweit leben ungefähr 370 Millionen indigene Menschen. Sie gehören 5000 verschiedenen Gruppen an und leben in 70 Staaten. Ihre Vorfahren waren die ursprünglichen Bewohner in bestimmter Regionen der Erde vor Eroberung, Kolonisierung oder Staatsgründung durch Fremde. Sie besitzen ihre eigene Sprache, Kultur und Traditionen. Viele nennen sich heute First Citizens. Indigene Völker werden in der Regel geografisch, politisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich von den Staaten, in denen sie leben, marginalisiert. Das heißt benachteiligt und an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Auch im Tourismus.
The negative side of tourism is that the way it's structured today, non-indigenous people own the travel agencies, they own the tour operations.
Die negative Seite des Tourismus ist, dass so wie er heute strukturiert ist, die Reisebüros und die Reiseveranstalter in Hand von Nicht-Indigenen sind. Sie bringen die TouristInnen gerne in die indigenen Gemeinschaften. Und wenn sie das tun, neigen sie dazu, die indigene Bevölkerung auszubeuten. Sie beuten ihre Kulturen, ihr Land und ihr Essen aus. Die indigene Bevölkerung kommt nur sehr wenig zurück. Diese Reiseveranstalter leben nicht in den Gemeinden, die die Touristen anlocken. Wenn sie also abreisen, nehmen sie ihr Einkommen, das sie durch den indigenen Tourismus erzielt haben, mit.
Der UN-Zivilpakt von 1966 besagt, dass alle Völker das Recht auf Selbstbestimmung haben. Indigenen Gemeinschaften wird dieses Recht im Tourismus oft verwehrt. In vielen Regionen der Welt führt Tourismus nicht nur zur Ausbeutung, sondern auch Vertreibung indigener Gemeinschaften. Die Minority Rights Group International ist eine Menschenrechtsorganisation, die sich für die Rechte von Minderheiten und indigenen Völkern weltweit einsetzt. Sie schreibt, dass über 12 Millionen Indigene für den Tourismus von ihrem Land vertrieben wurden. So auch die Maasai aus Ostafrika, die seit den 1950er Jahren Stück für Stück aus ihrer Heimat verdrängt wurden. Gründe dafür sind der Ökotourismus und Ausbau touristischer Nationalparks. Als das Serengeti-Schutzgebiet errichtet wurde, wurden die dort lebenden Maasai in den kleineren Ngorongo-Krater zwangsumgesiedelt. Aber auch hier konnten sie nicht lange bleiben. 2022 wurden die Maasai mit Polizeigewalt aus dem Gebiet vertrieben. Sie flohen aus Tansania nach Kenia. Die tansanianische Regierung will hier ein Schutzgebiet errichten. Es soll vor allem für Jagdtourismus genutzt werden. Die Maasai werden umgesiedelt und dürfen in dem Gebiet keine Landwirtschaft mehr betreiben. Davon sind laut der Tagesschau 70.000 Menschen betroffen. Tourismus stellt ein Risiko für die lokale Wirtschaft, die Tradition und Sozialstrukturen dar. Fernreisen in den globalen Süden tragen außerdem in großem Ausmaß zur Klimakatastrophe bei. Die Folgen treffen vor allem Menschen im globalen Süden.
The industry tends to degrade the environment. It's just the way it works. Whether you're in mountains, beaches, rivers, no matter where you are, having a lot of tourists in will tend to degrade
the Industrie neigt dazu, der Umwelt zu schaden. So läuft es eben, ob in den Bergen, den Stränden oder Flüssen, ganz gleich wo man ist. Wenn viele Touristen kommen, verschlechtert sich auch die Umwelt. Sie kommen, lassen ihren Müll da und gehen wieder. Sie kaufen vielleicht ein paar kleine Schmuckstücke, aber sie tragen nicht wirklich viel zur Wirtschaft der indigenen Gemeinschaft bei, die sie besuchen.
Heute leiden indigene Gruppen unter den Folgen 500-jähriger kolonialer Geschichte. Koloniale Verhältnisse zwischen globalem Norden und Süden sind immer noch aktuell. Beim Urlaub profitieren weiße Reisende aus dem globalen Norden von globaler Ungleichheit. Selbst wenn sie Rassismus ablehnen, profitieren sie davon. BIPOC, das heißt Schwarze, Indigene und People of Color, werden diskriminiert. Individualität und Identität werden ihnen abgesprochen. Selbstbestimmtes Sein und Handeln wird verhindert. Individuelle und kollektive Rechte werden missachtet. Viele weiße TouristInnen wollen im globalen Süden den Alltag der indigenen Bevölkerung sehen. Sie wollen authentische Erlebnisse sammeln. Aber was heißt authentisch? Weiße Touris haben oft rassistische und romantisierte Vorurteile und Klischees von der lokalen Bevölkerung. Sie verschließen die Augen vor der realen Lebenssituation der Menschen. Die wenigsten reflektieren ihre privilegierte Rolle als Weiße aus dem globalen Norden. Dabei müssten sie sich eigentlich fragen, welche Vorurteile habe ich? Warum mache ich diese Reise? Verhalte ich mich rassistisch? Schützt mein Reiseunternehmen die Rechte der lokalen Bevölkerung? Welche Folgen hat mein Besuch für indigene Gemeinschaften?
Indigenous people resent the fact that they are being exploited. They don't enjoy that kind of tourism that is controlled by outsiders. Now, when that tourism is developed with the indigenous people owning and managing
Indigene beklagen die Tatsache, dass sie ausgebeutet werden. Ihnen gefällt diese Art von Tourismus nicht, der von Außenstehenden kontrolliert wird. Wenn Tourismus nun unter der Regie der Indigenen entwickelt wird, haben sie sehr viel mehr Freude daran, ihr eigenes Einkommen zu verdienen und sich nicht den BesucherInnen so zu präsentieren, wie es ihnen selbst und nicht den BesucherInnen gefällt.
Kann Tourismus auch positiv sein für indigene Gemeinschaften? Ja, sagt Ben Sherman. Er erklärt, wie das funktionieren kann.
Now we support community-based tourism for indigenous people. And by that we mean we want the tourism that is developed for indigenous people to benefit communities in different ways. For example, it can help restore or revive
Wir unterstützen
cultures.
Die gemeinschaftsbasierten Tourismus für indigene Völker. Damit meinen wir, dass der Tourismus, der im Sinne von indigenen Völkern entwickelt wird, den Gemeinschaften auf verschiedene Weise zugutekommen soll. Er kann zum Beispiel dazu beitragen, ihre Kultur wiederherzustellen oder wiederzubeleben. Er kann ihnen ein Einkommen verschaffen, das sie vorher nicht hatten. Und er kann allgemein das Wohlergehen der Gemeinschaft fördern, indem er die Menschen mit ihrem Beitrag zur Gemeinschaft und zu ihrer Gesellschaft zufriedener macht.
Indigene Völker müssen das Recht haben, selbstständig zu entscheiden, welche Teile ihrer Kultur sie wem zeigen wollen und welche nicht. Regierungen, Tourismusunternehmen und Reisende müssen die Rechte und Entscheidungen indigener Gemeinschaften schützen und respektieren. Erst dann kann von einem gerechten und nachhaltigen Tourismus gesprochen werden.
Tourismus, eine Frage der Perspektive. Ihr hörtet eine Sendung der Vera-Redaktion bei Radio Loro. Hier seid ihr bei Focus International bei Radio Dreieckland. Bleibt dran.